Ihr kostbaren Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir hier sein dürfen. Ihr seid ja deshalb so kostbar, weil ihr ganz teuer erkauft seid. So teurer geht's gar nicht mehr, nämlich mit dem Blute unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du dich verherrlichst und lass du mich ganz in den Hintergrund treten. Amen. Wir leben in einer sehr bewegten Zeit, in einer unruhigen Zeit und in einer Zeit, wo die Werte immer mehr zerfallen. Und wir wissen, wo das hinführt, wenn die Werte zerfallen, wenn Recht zu Unrecht gemacht wird und umgekehrt, dann bestehen schwere Gerichte Gottes bevor. Was uns in der Endzeit geschieht oder was mit der Menschheit geschieht, lesen wir unter anderem auch im Propheten Zephania in Kapitel 1, ich lese ab Vers 2. Wegraffen, ja, wegraffen werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh, wegraffen die Vögel des Himmels, und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Aus diesem Ort werde ich den Rest des Baalkultes und den Namen der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten. Und die, die sich auf den Dächern vor dem Heer des Himmels niederwerfen, also vor all diesen Geisteswesen und sie anbeten, und neben denen, die sich niederwerfen und auch die, die dem Herrn schwören und zugleich bei ihrem König schwören. Und die vom Herrn abtrünnig geworden sind und die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. Eigentlich eine völlig frustrierende, deprimierende Nachricht, die wir da von unserem Gott hören. Wir könnten eigentlich, wenn wir das hier lesen, in eine tiefe Depression fallen und sagen, das soll über uns kommen, über die ganze Menschheit, wie sollen wir da noch fröhlich sein? Und dann sagt uns das Wort Gottes, seid still vor dem Herrn. In dieser Situation, wie ist das möglich, in dieser Situation still zu sein, ruhig zu werden und zu wissen, dass Gott alles trägt, dass er alles leitet. Er bringt die Begründung, und denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Ein Schlachtopfer hat er zubereitet. Und was ist das für ein Opfer? Das Opfer seines Sohnes. Und dieses Opfer ist die Grundlage für etwas ganz Neues. Und durch dieses Opfer lesen wir hier, er hat seine Geladenen geheiligt. Damals hat das Volk Israel noch nicht begriffen, noch nicht verstanden, was dieses Schlachtopfer des Herrn beinhaltet und was das bewirken wird. Paulus durfte das erkennen. Gott hat es ihm geoffenbart, ganz persönlich hat er es ihm geoffenbart, und er darf dann Folgendes sagen in Galater 2, Vers 16 bis 21. Wunderbare Verse, 16 bis 21. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi. In der Elberfelder steht an Christus. Das ist nicht das Gleiche. Der Glaube Christi steht hier im Grundtext. Nur durch den Glauben Christi Jesu haben wir auch an Christus Jesus geglaubt oder in Christus Jesus hinein, damit wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder erfunden wurden, ist dann also Christus ein Diener, ein Diakonos der Sünde? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein göttliches Faktum. Glauben wir das? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Faktum und an diesem Faktum dürfen wir nie mehr zweifeln, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Was für eine Schlussfolgerung. Die Aussage von Vers 16, ich lese ihn noch einmal, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Christi Jesu, haben auch wir in Christus Jesus hineingeglaubt, damit wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Die Aussage dieses Verses beinhaltet unter anderem die Kernaussage des Evangeliums, der frohen Botschaft unseres glückseligen Gottes. Die Botschaft nämlich, dass sein Glaube es ist, den er in uns hineingelegt hat und der uns ans Ziel führt, der uns rechtfertigt und herrlich macht. Weder unsere Werke noch unser Glaube führt zur Rechtfertigung vor Gott, sondern allein der Glaube Christi Jesu in uns. Sein Glaube wirkt in uns und bewirkt unsere Rechtfertigung. Dieser Glaube, der beginnt in uns zu wirken. Ich lese 2. Timotheus 3,15, eine wichtige Stelle, die das unterstreicht. 2. Timotheus 3,15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Dieser Glaube, der in Christus ist, der ist fähig, uns zu retten. Weder die Errettung noch die Rechtfertigung vor Gott kann der Mensch in irgendeiner Form erwerben. Wir können uns die Errettung nicht erwerben. Wir können sie nicht kaufen oder irgendwie mit Leistung herbeiführen, es ist ein Geschenk. Und Paul schreibt, weil kein Fleisch aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden wird. Ebenso wenig kann man sich den Glauben, der in Christus Jesus ist, durch Leistung oder Askese oder ganz Hingabe aneignen. Es ist nicht möglich, dass ich ein Eremit werde und sage, jetzt Gott im Himmel, jetzt will ich ganz streng in Askese leben oder jetzt will ich mich total hingeben, meinen Leib hingeben und jetzt musst du mir dafür deinen Glauben, Jesus, in mich hineinlegen. Das ist unmöglich. Er legt seinen Glauben in den hinein, in den er will, nämlich die berufen sind vor Grundlegung der Welt. Wir haben es gehört. Sein Glaube, der das angefangene Werk in uns auch vollenden wird, kann sich der Mensch nur schenken lassen. Nur schenken lassen. Der Ausdruck durch Glauben Jesu Christi deutet auf den Ursprung hin. Sein Glaube ist der Urheber unserer Rechtfertigung. Aus Glauben Christi, das ist eine andere Bezeichnung, zeigt das fortwährende Wirken seines Glaubens in uns an und führt uns ins Ziel hinein. Der Glaube hat also eine Zielrichtung, er führt uns ganz hinein in den Christus. Durch den Glauben wird unser Wesen in Christus hineingeführt, obwohl unser neuer, inwendiger Mensch heute schon in Christus ist, benötigt es eine gewisse Zeit, bis auch unser ganzes Denken, unser Sinnen, unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein in Christus ist. Oder können wir von uns heute schon sagen, meine Seele ist 100% in Christus? Der neue Mensch schon, keine Frage. Der ist 100% in Christus. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Keine Frage. Aber die Seele, die muss da hineinwachsen. So denke ich auf jeden Fall. Aber nicht, indem wir eigene Werke tun, sondern indem wir ihn anschauen, immer wieder unsere Blicke auf ihn werfen und dann werden wir verwandelt in sein Bild. Der Glaube Christi, der uns ganz in Christus Jesus hineinführt, dieser Glaube bewirkt unsere Rechtfertigung und unsere Errettung. Das ist das Zentrum dieser Botschaft. Dass kein Fleisch aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden kann, ist eine endgültige Aussage Gottes. Wäre dies möglich, würde das Folgendes bedeuten. Alle diejenigen, die eine Rechtfertigung aus Gesetzeswerken erreichen würden, hätten etwas zum Rühmen. Und das ist vor Gott unmöglich. Wir kennen die Stelle aus Jakobus 2, wo Jakobus etwas Eigenartiges sagt. Er sagt nämlich, Vers 22. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt Abraham, aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Martin Luther hat sehr stark daran gezweifelt, ob der Jakobusbrief überhaupt in die Bibel gehört. Warum? Weil er diesen Text, diese Aussage nicht verbinden konnte mit dem, was Paulus gesagt hat. Und es ist ganz klar, die biblische Botschaft ist ganz klar, es gibt nur Rechtfertigung aus Glauben vor Gott und nicht aus Werken. Doch hier sagt Jakobus nicht gerechtfertigt vor Gott. Das lässt er hier weg. Wir wissen aus der Stelle, damals die Abraham zitiert, dass Abraham, als er seinen Sohn opfern wollte, als er das Messer zückte, da sprach der Engel des Herrn, tu deinem Jungen gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Ich sage jetzt einmal so, Rechtfertigung durch Werke gibt es ein Stück weit vor den Menschen und vor der Engelwelt. Aber niemals vor Gott. Wir können niemals vor Gott gerechtfertigt werden, indem wir gute Werke tun. Aber die guten Werke, die aus dem Glauben herauskommen, nicht aus uns selbst, die rechtfertigen unseren Glauben ein Stück weit vor der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Einfach nur, dass ich das so einmal benannt habe. Vor Gott ist jedoch jeglicher eigene Ruhm unmöglich, da er allen alles gegeben hat. Jede Begabung, jede Befähigung ist ein Geschenk. Jede geistige und seelische Stärke geht letztlich auf den Schöpfer zurück. Wie sollte da ein Rühmen vor Gott möglich sein? Wer aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden will, muss sich so sehr auf alle Gebote konzentrieren, dass eine Liebesbeziehung zum Gottvater und zu Jesus Christus auf der Strecke bleibt. Es ist ganz einfach. Wir kennen die vielen Gesetze oder einige der vielen Gesetze im Alten Testament. Und wenn ich jetzt mich darauf konzentrieren muss, jedes einzelne Gebot einzuhalten, dann sind meine Kräfte so stark auf die einzelnen Gebote konzentriert, dass die Beziehung zum Herrn auf der Strecke bleibt. Und darum sagt Paulus auch, wer unter Gesetz ist, ist nicht vom Geiste Gottes geleitet. Ich kann also nicht unter Gesetz sein, mich unter Gesetz stellen, auf das Gesetz Acht geben und gleichzeitig eine innige Beziehung zu Jesus Christus haben. Das ist nicht möglich. Und ich denke hier nicht nur an das Gesetz vom Sinai, sondern ich denke auch an die Gesetze, die wir uns selber machen. Die Gesetze, die wir uns selber auflegen. Du musst so sein, du musst so sein und so sein. Es geht nicht darum, es geht darum, dass wir unseren Herrn anschauen, dass wir seine Liebe anschauen und so verwandelt werden in sein Bild und uns durch den Geist Gottes führen lassen. Wenn jemand gute Werke aufgrund des Gesetzes tut, dann nicht selten aus folgenden Motiven. Man sucht die Anerkennung bei Gott oder bei den Menschen. Dadurch erhöht sich das Selbstwertgefühl. Man will den anderen und sich selbst beweisen, dass man doch ein guter Mensch ist. Wenn jedoch ein Bruder gute Werke aus Glauben tut, dann tut er sie aus Liebe zu Gott und den Menschen. Aber das Schlimmste, wenn jemand durch Gesetzeswerke gerechtfertigt werden will, ist jedoch die Tatsache, dass man die kostbare Gnade Gottes für sich selbst ablehnt. Man lehnt das ab, was Gott gegeben hat und was ihm unglaublich viel gekostet hat. Und somit lehnt man das Geschenk Gottes ab und man verweigert Gott die Ehre, die ihm gebührt. Der Tod Jesu am Kreuz wird von den Betreffenden für sich selbst als unnötig deklariert. Auch wenn das vielleicht unbewusst geschieht, es ist trotzdem eine Sünde, eine Geringschätzung der Heilstat Gottes in Christus Jesus. Wer meint, die Gnade nicht zu benötigen, ist immer hochmütig und dadurch von der Vollkommenheit weit entfernt. Zur Vollkommenheit gehört eindeutig auch die Demut. Jesus sagt von sich, kommt zu mir, ihr mühselig und beladen, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Unser Herr Jesus war demütig, von Herzen demütig. Warum konnte er das sein? Weil er nur immer seinen Vater geschaut hat. Weil er nur gesehen hat, was er getan hat, was er ihm gegeben hat. Er hat sich so auf den Vater ausgerichtet, dass Hochmut einfach gar keinen Platz gehabt hat. Und bei uns steigt die Hochmut nur dann hoch, wenn wir uns selber anschauen und uns vergleichen mit den anderen und denken, doch, ja, ich bin eigentlich noch ein recht guter Christ. Oder ich habe das ganz gut gemacht. Aber wenn wir ständig unseren Herrn vor Augen haben, dann hat Hochmut einfach gar keinen Platz. Wo liegt nun der Unterschied zwischen Rechtfertigung im Gesetz und Rechtfertigung in Christus? Wer im Gesetz gerechtfertigt werden will, ist auf sich selbst angewiesen, auf das, was er selbst kann. Und wenn jemand in Christus gerechtfertigt werden will, kann er das für sich in Anspruch nehmen, was Christus geleistet hat. Ich darf das in Anspruch nehmen, was er für mich getan hat. Vers 17. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, es ist ja möglich, dass wenn wir in Christus gerechtfertigt werden möchten, trotzdem als Sünder befunden werden, nämlich man merkt ja an uns, dass wir jeden Tag Fehler machen, dann könnte es sein, dass einer die Schlussfolgerung zieht, ist dann also Christus ein Diener, ein Diakonos der Sünde? Das ist ausgeschlossen. Der Gedankengang des Paulus ist hier nicht leicht nachzuvollziehen. Warum könnte man auf den Gedanken kommen, dass Christus ein Diener der Sünde ist, wenn wir als Sünder befunden in Christus die Rechtfertigung suchen? Wir suchen in Christus die Rechtfertigung, nicht in uns selbst. Wo besteht der Zusammenhang? Da der nächste Vers mit einem Denn beginnt, steht dieser Gedankengang in einem ganz engen Zusammenhang mit Vers 18. Das Gegenteil von in Christus gerechtfertigt zu werden, ist Rechtfertigung durch Gesetzeswerke. Wer durch Gesetzeswerke gerechtfertigt werden will, versucht mit eigener Kraft und mit größter Anstrengung nicht mehr zu sündigen. Das sehen wir sehr eindrücklich bei den orthodoxen Juden, die strengen sich unglaublich an, dass sie ihre Gebetszeiten einhalten, dass sie die Tora vor sich hin murmeln, dass sie die Gebete ausführen, dass sie den Sabbat einhalten. Die geben sich unglaublich Mühe, nicht zu sündigen. Wenn jedoch ein Bruder, der in Christus gerechtfertigt werden will, als Sünder befunden wurde, könnte man folgen, wer in Christus Jesus gerechtfertigt werden will, bemüht sich gar nicht mehr, nicht zu sündigen. Und fällt deshalb schneller wieder in die Sünde, oder in die Verfehlung, heißt es ja wirklich. Das in Christus gerechtfertigt werden fördert die Verfehlung und macht Christus so indirekt zum Diener der Sünde. Das könnte die Schlussfolgerung sein, dass man sagt, aha, ja, ja, alle wollt in Christus gerechtfertigt werden, also müsst ihr euch ja keine Mühe mehr geben, wir haben ja die Rechtfertigung, wir haben ja die Rettung, also ist das gleichzeitig auch der Freipass für die Sünde. Paulus sagt ganz klar, das sei ferne. Wenn ein Mensch wirklich so denkt, dann zweifle ich ganz stark daran, ob der Geist Gottes in ihm wohnt. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann schmerzt es uns, wenn wir sündigen. Dann weinen wir darunter, innerlich. Dann ist das uns eine Not. Dann kommen wir mit dieser Not immer wieder zum Herrn. Wer nicht unter der Sünde leidet, muss sich fragen, ob er den Geist Gottes in sich hat. Jeder, der aus Gott geboren ist, der will Gott gefallen, der will den Herrn anschauen, der will lieben, der will das Gute tun. Paulus fordert uns ja auf zu guten Werken, aber nicht deshalb, damit wir durch diese Werke gerechtfertigt werden oder damit wir vor den anderen gut dastehen oder vor Gott gut dastehen. Er fordert uns auf, gute Werke zu tun, aus Liebe zu unserem Nächsten. Das Motiv soll immer Liebe sein, nicht damit wir gut dastehen, nicht damit irgendetwas erreicht werden kann damit. Immer Liebe. Paulus erkannte also die Gefahr dieser fehlerhaften Schlussfolgerung. Wenn Christus uns vom Fluch des Gesetzes loskaufte, dann bedeutet dies keinesfalls die Einführung der Gesetzlosigkeit oder den Freipass für Sünde. Das Gegenteil ist der Fall. Wer in Christus gerechtfertigt werden will, sucht die ständige Verbindung mit seinem Gott der Liebe. Er will aus dieser Verbindung heraus leben und somit auch aus der Liebe heraus. Wer liebt, erfüllt das Gesetz, sagt Paulus, und sündigt nicht. Wer in Christus gerechtfertigt werden will, ist demütig. Warum? Weil er weiß, ich kann mir die Rechtfertigung nur schenken lassen. Anders ist es gar nicht möglich. Er ist demütig und wird mit Gnade beschenkt. Derjenige, der in Christus die Rechtfertigung sucht, hat mit Sicherheit auch die Verheißung, das Gesuchte, das Ersehnte zu finden. Der Suchende erwartet etwas zu finden, das Gott bereits geschaffen hat. Also wenn ich etwas, nach etwas suche, einer geistlichen Kostbarkeit, dann erwarte ich, dass ich etwas finde, das Gott bereits geschaffen hat. Die Rechtfertigung in Christus ist bereits geschaffen und der Suchende wird sie finden. Suchen ist in der Regel mit Mühe verbunden. Wir haben gestern im Jugendkreis darüber gesprochen. Manchmal ist Suchen etwas sehr Unangenehmes. Es benötigt Geduld und Ausdauer. Wer in Christus gerechtfertigt zu werden sucht, versucht immer mehr in ihn hineinzukommen und aus ihm heraus zu leben. Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Welcher Abbruch? Was für ein Abbruch ist hier gemeint? Was hat Paulus abgebrochen? Hat er nicht die Rechtfertigung aus Gesetzeswerken abgebrochen? Hat er nicht gesagt, dass er nicht mehr seine eigene Gerechtigkeit besitzt, sondern die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens? Lesen wir die Stelle in Philipper 3, Vers 9. Wenn wir daran denken, dass Paulus nach dem Gesetz tadellos war, dass er ein Hebräer von den Hebräern war, aus dem Stamm Benjamin, dass er ein Pharisäer war, dem Eifer nach, er war etwas Besonderes, er war ja der, der seine eigene Gerechtigkeit suchte, der sagt hier jetzt, ich lese vielleicht ab Vers 8, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Die Erkenntnis Jesu Christi, das Einswerden mit seinem Wesen, ihn erkennen, wie er ist, das ist unübertrefflich groß und da steht alles andere weit in den Schatten. Meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, abfallhafte, damit ich Christus gewinne. Das ist für mich alles unwert, das, was ich selber geleistet habe. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben, ich glaube, es steht hier auch wieder, durch den Glauben Christi, ja genau, durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Durch den Glauben Christi diese Gerechtigkeit, die darf ich haben. Im nächsten Vers betont Paulus, dass er durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist. Sein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt und somit auch abgebrochen. Paulus kann sein Ich nicht wieder aufbauen, indem er Rechtfertigung aus Gesetzeswerken anstrebt, ohne selbst zum Übertreter zu werden. Abgebrochen hat Paulus das ganze System der Gerechtigkeit ausgesetzt. Aber genau das will er nicht wieder aufbauen, um dadurch zu einem Übertreter zu werden. Außerhalb von Christus wird jeder zum Übertreter. Ich weiß, was ich sage. Außerhalb von Christus wird jeder ein Übertreter. Sei es ein heiliger Engel, sei es ein perfekter Mensch, der das ganze Gesetz tun könnte und damit gleichzeitig aber auch dem Schöpfer die Ehre vorenthält, indem er seinen makellosen Wandel auf seine eigene Anstrengung zurückführt, wäre er doch zum Übertreter geworden, weil er dadurch indirekt den Schöpfer als den Geber aller guten Gaben akzeptiert oder bekennt. Also, wenn ich gerechtfertigt werden will durch meine eigenen Werke, dann gebe ich damit zum Ausdruck, ich brauche dein Werk nicht. Das, was du für mich gemacht hast, brauche ich nicht. Ich habe genug eigene Kraft. Aber nur schon diese Schlussfolgerung ist ja völlig unlogisch. Warum? Weil alle Kräfte der Seele, des Geistes, alles, was wir haben, hat er uns ja zuvor schon geschenkt. Wo bleibt da, wo hat da der Hochmut noch Platz? Von daher aber ist eines klar, absolute Vollkommenheit ohne Jesus Christus ist unmöglich, weil hier die Wahrheit fehlt, die sich als ein total beschenkt, also die Wahrheit fehlt, in der bezeugt wird, ich bin ein total beschenkter von Gott, dem Schöpfer. Ich bin ein Beschenkter. Diese Wahrheit fehlt und wenn diese Wahrheit fehlt, ist Vollkommenheit nicht möglich. Es fehlt auch die Demut, die ein Bestandteil der Vollkommenheit ist. Wahre Vollkommenheit gibt es nur, wenn man sich alles schenken lässt und dies auch bekennt. Und deshalb werden Vollkommene immer aus der Gnade heraus leben. Vollkommene leben aus der Gnade heraus und nie aus dem Gesetz. Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ursprünglich war das Gesetz zum Leben gegeben. Das Gesetz sollte dem Täter das Leben vermitteln. Lesen wir dazu Römer 10, Vers 5. Paulus geht hier auf das Alte Testament zurück. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wenn wir diese Stelle so lesen, oder im Alten Testament, ohne das Neue Testament zu kennen, dann denken wir, aha, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Ja, also bemühen wir uns, diese Dinge zu tun. Aber, liebe Geschwister, das, was hier steht, bezieht sich auf Christus. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt und wird durch sie leben und gleichzeitig damit auch das All ins Leben zeugen. Aber das ist hier vorerst einmal verborgen. Das ist hier vorerst einmal verborgen. Nun, das Gesetz bewirkte an uns aber vorerst genau das Gegenteil. Es bewirkte den Tod. Durch das Gesetz bin ich gestorben. Aber nicht nur das, nicht nur ich selbst bin gestorben, ich bin auch dem Gesetz gestorben. Was heißt das, wenn ich dem Gesetz gestorben bin? Wenn ich dem Gesetz gestorben bin, dann existiere ich für das Gesetz nicht mehr. Ich bin inexistent für das Gesetz. Und wenn ich inexistent bin für das Gesetz, hat es keine Gewalt mehr über mich. Im irdischen Bereich ist es genau gleich. Sobald ich gestorben bin, haben die Gesetze keine Macht mehr über mich. Die irdischen Gerichte können mich weder belohnen noch bestrafen. Wenn ein Mörder umgekommen ist, dann können die irdischen Gerichte diesen Mörder nicht mehr bestrafen. Das ist dann Gottes Sache, das ist eine andere Angelegenheit. Aber die irdischen Gesetze haben keine Gewalt mehr. Und wenn ich dem Gesetz gestorben bin, hat das ganze Gesetz im Alten Testament und auch alle die Gesetze, die wir uns selber gemacht haben, die haben keine Macht mehr über uns. Wir sind ihnen nicht mehr unterstellt. Das ist die Botschaft. Paulus erklärt den Römer in einem anderen Zusammenhang etwas Ähnliches. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden. Also solange der Mann lebt, ist die verheiratete Frau an den Mann gebunden. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht vom Gesetz des Mannes. Das heißt, sie ist nicht mehr an dieses Gesetz gebunden. Und so ist es auch für uns in Bezug auf das Gesetz. In gleicher Weise sind auch alle, die mit Christus gekreuzigt sind, vom Gesetz losgemacht und somit definitiv nicht unter Gesetz. Paulus sagt den Galatern, wenn ihr wieder unter Gesetz sein wollt, liebe Galater, dann fallt ihr aus der Gnade. Liebe Geschwister, etwas Schlimmeres könnte ich mir nicht vorstellen. Aus der Gnade zu fallen. Nie möchte ich das erleben. Ich möchte immer unter der Gnade Gottes sein. Das Sterben durch das Gesetz ist kein einfacher Weg. Wir lesen im Galaterbrief auch, dass das Sterben ein Pädagoge auf Christus, nein, das Gesetz ein Pädagoge auf Christus ist oder ein Zuchtmeister auf Christus hin. Was bewirkt eigentlich das Gesetz? Das Gesetz bewirkt, dass uns deutlich wird, dass uns klar wird, wir sind aus uns selbst völlig unfähig, gerecht zu werden. Wenn wir das Gesetz kennen und es versuchen zu leben, merken wir können es nicht. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dann kommt jeder von uns auf den Nullpunkt, an den Punkt, wo er merkt, es ist unmöglich, ich bin verloren, ich elender Mensch, wer wird mich retten vom Leib dieses Todes? An diesen Punkt kommt jeder, und das ist genau der Punkt, der eigentlich völlig schmerzhaft ist, aber genau auch der Punkt, wo es heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und dann geht eine neue Welt auf. In dieser Dunkelheit, an diesem Nullpunkt, leuchtet dann plötzlich ein wunderbares Licht auf und Jesus Christus spricht zu uns: Mein geliebtes Kind, ich habe mein Glaube in dich hineingelegt und dieser Glaube, der den Kosmos überwunden hat, bringt dich auch ans Ziel. Ich habe einmal nach 20 Jahren oder noch mehr Glaubensjahren habe ich geweint darüber, und meinem Gott gesagt, Herr, ich probiere jetzt schon so lange so zu leben, wie es eigentlich sein sollte. Ich versuche schon seit mehr als 20 Jahren, dich ständig vor Augen zu haben, immer mit dir zu gehen, und ich kann es einfach nicht. Ich war am Boden zerstört, ich dachte, ich krieg's nie auf die Reihe. Ich machte mir mein eigenes Gesetz, ich machte mir das Gesetz, ich muss immer den Herrn anschauen. Und das hat mich zur Erkenntnis geführt, ich bin unfähig. Und dann plötzlich kam mir der Gedanke aus dem Wort Gottes: Mein Glaube in dir, der führt dich zum Ziel. Und in mir wurde bewusst: Ja, Herr Jesus, du lebst ja in mir, dein Glaube lebt in mir. Und das, was du in mir angefangen hast, das bringst du auch zur Vollendung. Du, es ist ja deine Sache, es liegt ja gar nicht an mich. Und seht ihr, liebe Geschwister, an den Punkt müssen wir alle hinkommen. An den Punkt, wo wir merken, wir können es nicht. Die Botschaft der Gnade habe ich auch schon als 20-Jähriger gehört. Und durch meinen Großvater, ich habe sie gehört, ich habe sie im Kopf, habe ich sie begriffen. Aber die Botschaft der Gnade, die müssen wir auch hier begreifen. Und das bedeutet halt auch für euch, liebe Junge, ihr müsst zuerst einmal an euch selber scheiden. Aber wenn ihr heute schon wisst, dass das eben der Übergang ist zum Neuen, zum Wesenhaften, dann ist es vielleicht leichter. Unser Gestorbensein bewirkt, dass wir in Gott leben, dass wir dem Gott leben. Plötzlich verwandelt sich unsere Trauer in Freude, unsere Verzweiflung in Jubel. Ausgerechnet der Ort, an dem wir nie gelangen wollten. Wir wollten nämlich nie an den Punkt kommen, wo wir selber ans Ende kommen und sagen, mit mir ist's aus, ich bin verloren, ich elender Mensch, wer hätte mich retten vom Leib dieses Todes? Ausgerechnet diesen Punkt wollte ich nicht erreichen. Aber genau dieser Punkt ist der Punkt zum Übergang. Dieser Punkt erweist sich plötzlich als Quelle neuen Lebens. Dieser unattraktive Ort, wo uns die eigene Ohnmacht völlig bewusst wird, wird gleichzeitig zum Durchbruch in eine neue Welt, in die ewige Welt unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus. Hier finden wir höchste Lebensqualität. Wir können nur für Gott leben, wenn wir aus Gott leben. Wir können nicht für ihn leben aus uns selbst. Wir können nur dann für ihn leben, wenn wir aus ihm heraus leben. Und nun kommt eine zentrale Feststellung. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Viele Gläubige haben dieses Faktum schon seit Jahren gehört und darüber nachgedacht. Für die meisten handelt es sich um eine altbekannte Wahrheit. Ich traue mich jedoch nicht zu behaupten, den Inhalt dieser Aussage ganz erfasst zu haben. Diese Erkenntnis beinhaltet viel mehr, als wir erahnen. Deshalb lohnt es sich hier, einige Fragen zu stellen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was heißt das eigentlich? Was ist hier mit ich gemeint? Ich. Was heißt das? Ich. Was hing damals vor bald 2000 Jahren mit Christus am Fluchholz? Was hing damals von mir am Fluchholz? Was? Welches Ich war mit Christus an den Schandpfahl genagelt? Beinhaltet dieses Ich mein ganzes Menschsein? Geht es hier um meinen Geist, um mein Herz? Ist hier die Seele oder unser Körper gemeint? Bibelkundige werden sofort sagen, hier ist unser Fleisch und unser alter Mensch gemeint. Diese Antwort ist richtig, denn wir lesen in Römer 6, Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und Galater 5, 24, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Soweit ist das Ich definiert. Was aber ist unser alter Mensch? Was ist das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden? Und wie genau geschah das? Ist das Fleisch das gleiche wie unser Körper? Ist das Fleisch das gleiche wie unser Körper? Frage. Heikle Frage. Wer wagt zu antworten? Ist das das gleiche? Niemand traut sich. Meine Begierden, mein alter Mensch hat damals noch gar nicht existiert. Der kam noch später ins Spiel, oder? Ich denke, dass unser Körper nicht das gleiche ist wie das Fleisch. Warum? Weil unser Körper jetzt noch existiert und weil dieser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Die Tragik der Begierden des Fleisches ist ja die, wenn unsere Seele sich von den fleischlichen Lüsten manipulieren lässt und sich da von diesen auch dirigieren lässt. Wenn die Hauptschaft richtig ist, wenn der Geist, unser Geist sich dem Geist Gottes unterordnet und unsere Seele sich unserem Geist unterordnet und unser Leib sich ebenfalls der Seele unterordnet, aber die Seele muss dem Geist unterordnet sein, das ist ganz wichtig, dann können wir unseren Leib als ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer zur Verfügung stellen. Das kann ein wohlgefälliges Schlachtopfer werden, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Ich denke nicht, dass der Körper das Fleisch ist. Das Fleisch können wir anders definieren. Meine Begierden, mein alter Mensch, wie konnte der damals vor knapp 2000 Jahren am Kreuz hängen, wenn doch der heute in meinem Leben existent war, wenn der heute gewirkt hat? Manchmal muss man ganz dumm fragen, um dem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Jesus sagt in Johannes 12, 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Alle zieht er mit sich ans Kreuz. 6 Stunden hing Jesus am Schandpfahl und in dieser Zeit hat er alle zu sich gezogen, alle Menschen, die in 6000 Jahren Menschheitsgeschichte existiert haben und noch weit darüber hinaus. Golgatha ist zeitlich gesehen exakt, ganz exakt definiert. Auf die Stunden genau wissen wir, wann dieses Ereignis stattfand. Dieses Geschehen ist das Zentrum der Geschichte und überstrahlt alle Äonen. Da haben wir 6 Stunden in einer riesigen Äonenwelt, in einer ganz großen Zeit. Und diese 6 Stunden beinhalten das Zentrum der Geschichte und das überstrahlt alle Äonen. Golgatha ist der Punkt, wo alles Zeitliche endet und alles Wesenhafte und Unverderbliche beginnt. Bei Golgatha kommt alles Alte und Eigene zum Abschluss. Hier können diese Dinge nicht mehr weiter existieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das vor 2000 vor Golgatha oder 2000 nach Golgatha war. Alle Geschöpfe kommen an diesen einen Punkt. Irgendwann einmal. Und wenn sie vor dem Kreuz stehen, wenn sie auf Golgatha stehen und den Herrn anschauen, dann kommt alles Eigene zum Abschluss. Alles Eigene wird zu Ende. Selbst der heiligste und gerechteste Engel wird vor der Liebe Gottes in Christus Jesus auf Golgatha absolut bedeutungslos. Wenn er erkannt hat, was Jesus Christus am Kreuz für ihn getan hat, dann sagt er, wie wunderbar bist du, wie groß ist deine Liebe, ich bin ein absolutes Nichts, auch wenn ich alle deine Gesetze eingehalten habe. Irgendwann kommt jeder an den Punkt und dann hört das Alte auf. Es kann nicht mehr weiter existieren. Mein alter Mensch, mein Fleisch, mit all seinen Begierden beinhaltet alles Eigene, das ohne Gott etwas sein möchte. Alles Eigene, das ohne Gott etwas sein möchte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um böse oder gute Werke handelt. Die Begierden des Fleisches beinhalten nicht nur übermäßigen Genuss oder abartige Sexualität, sondern auch vorbildliche Frömmigkeit. Das Fleisch kann sehr fromm sein. Und wir denken, wenn wir fromm sind, sehr fromm aus uns selber, dass wir geistlich sind. Wisst ihr, wie wir erkennen, ob unser Fleisch fromm ist und wir denken, wir seien geistlich? In dem Augenblick, wo wir andere verachten, Geschwister in der Gemeinde sind, so schlecht wie der bin ich nicht, sind wir frommes Fleisch, alter Mensch. Da gibt es nichts zu diskutieren. Der aus Gott gezeugte kann nur seinen Nächsten höher achten als sich selbst. Etwas anderes ist nicht möglich. Und hier verrät sich unser frommes Fleisch immer. Wenn man die eigene Leistung, auch die fromme Leistung in den Vordergrund stellen will, wer sagt, ich habe mich halt bekehrt? Oder wer sagt, mir kann so etwas nie passieren? Offenbart die Haltung, ich bin aus mir selbst etwas Besseres als der andere. Dabei vergisst man die Tatsache, dass die Bekehrung auf sein Wirken und seine Bewahrung vor einem Fehltritt immer ein Geschenk Gottes ist. Denn er allein hat uns die Befähigung und die Kräfte gegeben, um eine Sünde nicht tun zu müssen. Wobei noch sehr fraglich ist, ob jener Fehltritt, den man verachtet, noch nicht in seinen Gedanken gemacht hat. Keiner von euch, ich denke, es ist keiner hier drin, der seinen Bruder umgebracht hat. Aber wie steht es mit den Gedanken? Sind wir wirklich besser als Mörder? Ist unser Herz von Natur aus nicht ein Mörderbruder? Noch einmal. Auf Golgatha kommt früher oder später alles eigene, jedes Geschöpfes zu seinem Ende. Deshalb kann Paulus sagen, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Galater 6,14. Paulus schaut in die fernste Zukunft und durfte feststellen, das eigene Wirken jedes Geschöpfes kommt aufgrund von Golgatha zu Ende, so wie auch mein eigenes Wirken hier auf Golgatha zu Ende kam. Und deshalb bin ich mit Christus gekreuzigt. Das ist die Botschaft. Ich möchte beten. Vater im Himmel, das Geheimnis, mit Christus gekreuzigt zu sein, haben wir noch viel zu wenig verstanden. Wir versuchen es immer wieder mit unserem Verstand zu erfassen. Aber wir wollen dich bitten, dass du es uns mit deinem Geist ganz offenbarst, durch dein Wort und dein Geist. Offenbaren uns dieses Geheimnis und schenk, dass wir das Geheimnis ganz für uns in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir aus diesem Geheimnis heraus leben dürfen. Dass wir Menschen werden, die nur noch aus der Liebe heraus leben. Dass wir nicht solche Menschen sind, die uns ständig mit anderen vergleichen, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und uns irgendwie klassifizieren wollen, sondern dass wir dich anschauen und dass wir die Geschwister lieben von ganzem Herzen und dass wir jeden Einzelnen höher achten als uns selbst. Lass du uns zu solchen geistlichen Menschen werden, die nicht mehr aufs Äußere schauen, nicht mehr auf die Verpackung. Lass du uns dich entdecken im Bruder, in der Schwester. Herr, wenn du in uns wohnst, dann bedeutet das auch, dass in jedem Bruder, in jeder Schwester du da bist. Und dann können wir dich sehen im Bruder, in der Schwester. Und was gibt es da wunderbareres als das? Amen.